Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt.
Heute habe ich wieder einen großartigen Gast mit einer großartigen Story. Und zwar, dass man als Unternehmer eben lernt, nicht aufzugeben. Das können wir dir auf jeden Fall im Vorfeld schon mal mitgeben. Ist eine ganz tolle, inspirierende Geschichte. Und vor allen Dingen auch, welche Fehler, dass man auf seinem Weg machen kann. Herzlich willkommen, lieber Philipp Strobel aus Dresden von der Marke von Edelholz, der Inhaber. Servus, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, grüß dich. Schön, dass ich heute hier sein kann.
Ja, und ich finde schön, vor allen Dingen auch im vertrauten Dialekt, weil ich komme ja auch von drüben, ja, ursprünglich, ist zwar schon eine Weile her, aber wie gesagt, natürlich ist immer so dieser sächsische Dialekt sehr, sehr vertraut. Und du kennst sicherlich auch immer den Witz, den kann man keiner mehr hören, ne? Mit dem steckst den Finger in Arsch in Dresden, ne? Wenn einer sagt, ich bin aus Dresden, kommt immer dieser
den
Spruch,
kann ich
steckst.
noch nicht tatsächlich.
Echt nicht?
Nein.
Echt nicht? Okay, ich dachte, eigentlich ist
aber
da schon
wieder was Neues gelernt.
Wenn immer einer aus Dresden kommt, das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, steckst mir den Finger in Arsch in Dresden. Ja, also, lieber Philipp, du hast eine ganz, ganz tolle Geschichte, und zwar hast du gestartet mit der Marke Jungholz, wo ihr unter anderem Getränke und Speisekarten aus Holz hergestellt habt, ja? Und das macht er auch jetzt noch. Also diese Marke läuft noch, und wir sind auch auf dich aufmerksam geworden über einen Kunden von uns, den Daniel Bittmann, bei dem du damals auch ein Training gebucht hast. Und da gab es nämlich 12/2023 ein Interview, wo du über deine Erfolgsstory von Jungholz berichtet hast.
Genau.
Dass ihr also eure Umsätze gesteigert habt, dass ihr ein tolles Team habt und so weiter. Ja. Und dann sind aber ein paar Sachen passiert, und das hat mich wiederum auch mit unserem Konzept auf den Plan gerufen, weil das eine ganz spannende Geschichte ist, wo andere daraus lernen können. Erzähl mal ganz kurz erstmal von den Anfängen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich selbstständig zu machen? Was war der Grund? Was hat dich angetrieben?
Ja, also wenn man wirklich beim Urschleim anfangen, also ich habe studiert Fahrzeugbau, hat quasi gar nichts mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Da hat man vor allem Metalle im Fokus, krasse Konstruktion, krasse Werkstoffentwicklung, also wirklich absolut High-End. Und irgendwie bin ich dann halt zum Holz gekommen, weil ich schon immer Sachen entworfen habe. Also ich habe ganz, ganz am Anfang mal so Lampen gebaut, hatte so in meinem WG-Zimmer eine Werkbank mit Fräse sogar und so Sachen. Und ja, dann ist ja so dieser Tisch entstanden, der so typisch für Jungholz ist, würde ich sagen, so ein Laptop-Tisch. Also meist haben die Leute davon dann eine Werbung mal gesehen. Und den habe ich im Studium entworfen und mit einem Kommilitonen dann zusammen eigentlich diese Marke Jungholz erstmal kreiert. Und das war 2015, glaube ich sogar schon. Ging es los quasi so, dass wir überlegt haben, wie macht man das? Und um es abzukürzen, quasi dann auf den ganzen Weg, war es dann so, dass wir 2017 gegründet haben, Jungholz. Das war ein Dreier-Team, da war der ursprünglich auch nicht mehr dabei. Also da war ich mit dabei, da waren noch zwei weitere dabei, und da hatten wir uns auch so aufgeteilt, so einer macht Vertrieb, einer macht die Fertigung, ich mache eher die Produktentwicklung. Und genau, das war alles so nebenbei, weil ich damals noch auch ein zweites Unternehmen hatte mit dem einen Mitgründer, wo wir halt Hightech mit Holz gemacht haben. Also so ein Fahrradlenker aus Holz entstanden, das leichteste Holzpaddel der Welt, bin ich auch sehr stolz drauf. Also solche Sachen sind da entstanden. Und dann kam Corona. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich schon oft gehört im Podcast, dieses und dann kam Corona. Ja, und 2020 war es dann so, dass dann so ein Scheideweg war, dass das eine Unternehmen mit diesen Paddeln oder mit dem Leichtbau mit Holz, da haben wir viele Kunden über Messen akquiriert, ist weggefallen. Und bei Jungholz war es auch so viel auf Messen, aber ich habe dann schon direkt auf Online gesetzt und auch ein bisschen auf Corona-Produkte. Solche Visiere haben wir verkauft, 5000 Stück in einem Monat dann. Das war komplett viral gegangen. Und da war für mich dann so der Weg, würde ich sagen.
Die Visiere waren aus Holz dann.
Der Rahmen war aus Holz, aber das Schild quasi auch aus Plastik.
Nein, Spaß beiseite, logisch. Ja. Genau, was blöd mit durchschauen. Ja, okay, sorry.
Genau, ja. Und 2020 war es dann so, okay, die Entscheidung, wir trennen uns. Das war auch echt ein kleiner Rosenkrieg, würde ich jetzt mal so rückblickend betrachten. Aber am Ende war es für mich halt so, klar, okay, ich mache Jungholz weiter, weil es ist so ein bisschen mein Baby. Und das andere macht dann der ehemalige Mitgründer sozusagen weiter. Und so sind wir getrennte Wege gegangen, und ich bin dann voll all in Jungholz gegangen. So bin ich quasi ein bisschen so wirklich in Selbstständigkeit gekommen.
Wann war diese Trennung? Dankeschön.
2020.
2020, okay. Also direkt, also mit statt Corona habt ihr euch dann schon getrennt, ne? Ja.
Genau, ja, also so im Sommer ging es dann, also im Sommer, Herbst war dann die Trennung durch, ja.
Okay. Ja, ich will das jetzt nicht vertiefen, weil es ist auch, selbst das wäre ja schon ein spannendes Thema. Was kann man eben falsch machen, wenn man mit einem Kompagnon anfängt? Also ich habe immer, wenn es um Kompagnons geht, immer diese Es gibt aber auch tolle Beispiele, aber es gibt immer
Ja.
diese Geschichte, die ich im Kopf habe, mit dem Schwein und mit dem Huhn. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Wo also
Nee.
praktisch das Huhn ist rhetorisch absolut fit und überzeugt, das Schwein eine gemeinsame Company, eine gemeinsame Unternehmung aufzumachen, ja. Und das Schwein wehrt sich aber sagt, ah, nee, ich habe gehört, das kann schiefgehen und irgendeiner ist immer der Verlierer in der Runde und so weiter. Auf jeden Fall am Ende stimmt das Schwein zu und fragt dann am Ende, was haben wir denn eigentlich jetzt für eine Firma gegründet? Und dann sagt das Huhn, ja, Ham and Eggs, das heißt, ich liefere die Eier, du den Schinken. Ja, für die jetzt noch kurz drüber nachdenken, das heißt, das bedeutet halt den Tod von dem Schwein, ne? Weil das Huhn stirbt ja nicht, wenn es Eier legt, aber wenn ich einen Schinken abgebe, war es das halt für das Schwein. Ja,
Das ist gut, ja.
das ist für mich immer so das Beispiel, aber ich kenne auch viele Beispiele, wo es gut gelaufen ist. Kannst du ganz kurz sagen, was der Fehler war oder was du zumindest daraus gelernt hast? Dann können wir vielleicht kurz doch nochmal drauf eingehen. Wenn nicht, nicht so schlimm, gehen wir direkt auf die nächste Story.
Gerade, es wäre zu komplex, auch immer so.
Okay, nee, gut, dann lassen wir das.
Ja.
Auf jeden Fall, man erkennt ja an deiner ganzen Geschichte A, einmal, dass du ja eine Passion für Holz hast, ja.
Auf jeden
Das sieht man
Fall.
ja auch heute mit deinen tollen Schreibtischen, die du praktisch über Edelholz vertrieben hast, also die neue Marke, die du gegründet hast. Und dass du auch sehr innovativ bist. Also, dass du jetzt nicht sagst, okay, jetzt ist irgendwas schiefgelaufen, sondern ich gehe weiter. Und das ist ja das, was mich so begeistert hat, warum ich sage, ich möchte den Podcast haben, weil du so ein Macher bist. Ja, jemand, also der sagt, okay, ja, es sind ein paar Sachen schlecht gelaufen, aber jetzt orientiere ich mich neu und jetzt mache ich halt das Beste draus. Ja, und
Ganz
das finde ich
genau.
gut, dass man halt im Endeffekt, sagt man, nicht den Kopf in den Sand steckt. Weil jetzt ist nämlich Folgendes passiert. Ihr habt ja, oder du hast die Marke Jungholz etabliert und die ist ja dann auch gut gelaufen. Ja, also ihr habt ja Spitzenumsätze gemacht Ende 2023.
Ja.
Und dann ist aber was passiert, weil ihr nämlich am 14.05.24 für die Marke Jungholz Insolvenz anmelden musstet oder angemeldet habt. Ja?
Genau,
Kannst du
ja.
da mal die Story erzählen? Was ist da passiert? Was ist schiefgelaufen? Was hätte besser laufen müssen? Oder können?
Das ist ein großer Rahmen auf jeden Fall, wo soll ich jetzt anfangen? Aber also wir fangen
Wir haben
vielleicht erstmal
Zeit,
an
Philipp.
bei dem, wir fangen vielleicht erstmal an bei dem, was. Also kannst du mich auch gerne unterbrechen oder nochmal nachfragen, wenn ich Sache überspringe, ne? Aber letztendlich, man kann ja mal bei dem anfangen, wo es halt gut lief. Also bei uns war es immer so, Q4 war bei uns absolut Hochsaison, ne? Also wie bei jedem. Aber bei uns war es wirklich immer so, wir haben es halt oft immer unterschätzt und waren dann immer out of stock. Also und so war es auch dieses Jahr im Q4. Da haben wir im Dezember waren es, glaube ich, zuletzt fast 350.000 Euro Umsatz gemacht. Und normalerweise waren wir schon, sagen wir mal, so unterjährlich froh, wenn wir halt 100.000 im Monat geknackt haben. Und das war schon heftig. Und das war halt auch möglich durch das Coaching von Daniel, sodass wir einfach wussten, wie die Hebel sind. Wir haben halt wirklich da gutes Zielgruppenverständnis aufgebaut. Und ja, im November, jetzt haben wir maximal genutzt. Und bei uns war es halt so, wir haben halt quasi wirklich gemerkt, okay, mit der Zusammenarbeit von Daniel hat es immer besser funktioniert. Und damit war ich auch relativ confident, okay, im Frühjahr mit den Hebeln, klar, es ist jetzt Weihnachtsgeschäft, aber wenn wir halt quasi das so weiterführen, ein gutes Angebot haben, die Werbung, wie wir es machen, jetzt so weitermachen, dann wird das auch im Frühjahr weiterlaufen. Und so habe ich es auch mit meinen Investoren, die, also ich hatte auch ein paar Investoren über die Jahre dann noch mit reingeholt, also die auch wirklich auf Gesellschaftsebene da auch mit dabei waren und mit denen man sich halt wirklich alle 2 bis 4 Wochen zusammengeschlossen hat und überlegt hat, okay, wo wollen wir hin? Und ja, und wir waren halt so schon auf Wachstumskurs und haben deswegen auch gesagt, okay, die und die Leute müssen wir halt einstellen, damit wir noch weiter wachsen. Und so habe ich halt auch weiter geplant für dieses Jahr. Und somit waren wir dann, ich würde sagen, so im März, also ab Februar, März waren wir dann fast schon 13 Leute. Also es waren so, würde ich sagen, 6, 7 FTEs. Also, ne, also waren viele Minijobber dabei, auch viele waren auch so Teilzeit, 20, 30 Stunden angestellt. Und genau, und so sind wir halt ins Jahr gestartet. Und dann haben wir halt gemerkt, wie leider oft halt auch in diesem Jahr, im Frühjahr meine ich, dass es dann doch schwierig wird, halt im Februar, März das auch wieder so abzubilden. Und da waren halt so ein paar andere Umsatzerwartungen da und die dann nicht ganz eingehalten wurden. Das ist das eine Problem gewesen, sagen wir mal so. Das andere war, für uns war es so eigentlich auch okay, dass wir halt im Frühjahr weniger Umsatz machen. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt Leute einstellen, dann brauchen die ja auch Viertel, halbes Jahr, bis die wirklich abliefern können. Sprich eigentlich schon in weiser Voraussicht, so, okay, dann ist dann halt Sommer. Im Sommer ist Vorbereitung Q4, dass wir halt in diesem Jahr dann halt wieder richtig abliefern können. Und deswegen war es auch okay zu sagen, okay, wir stellen jetzt sukzessive Leute ein, dass wir einfach dann richtig stark dastehen, weil wir halt noch eine Finanzierungsrunde für das Frühjahr, also für Q1, geplant hatten. Und auch der eine Gesellschafter, der bei mir drin war, der hat auch echt ein super Angebot gesagt, so hier, ich gebe nochmal Geld rein und ihr müsst nur genau das gleiche Geld, den gleichen Betrag nochmal finden, oder also ich sozusagen, finden und dann geht das los, dann ist der Deal quasi drin. Und das war halt, das war das eine, wo wir nochmal Geld reinhaben wollten und dann wollten wir auch noch eine Crowd-Investing-Kampagne machen. Und die Gespräche, also musst du dir halt so vorstellen, man kommt so aus dem Q4, man ist so voll gehypt. Also man hat es halt auch in dem Interview gesehen, da vom Daniel, so, da, man ist halt wirklich so richtig happy, weil man denkt halt so in dem Moment, krass, irgendwie so, man hat es wirklich vielleicht das Game gelöst sozusagen. Man weiß jetzt, wie es geht, so nach dem Motto. Und dann waren auch die ersten Gespräche, also wir haben einen Pitch Deck dann gemacht und das war auch richtig gut. Also auch das, sag mal, das Feedback von meinen Gesellschaftern war mega gut. Dann haben wir uns auch mit ersten Investoren, also potenziellen Investoren oder Business Angels teilweise auch getroffen. Und da war auch die Reaktion mega positiv. Das ist, ich war halt sehr, sehr, also mal überzeugt, dass es auch weiter so positiv geht. Auch mit Crowd Investing, da redet man ja auch mit den Firmen, die das anbieten. Und das war auch extrem positiv und zwar so. So quasi noch, so haben so halb in dem Call gelacht, so ja, also wenn das nichts wird, dann presse ich einen Besen, so, ne? So, also auch von deren Seite so. Also. Und letztendlich war es dann halt so, man hat sich das alles so ein bisschen rausgezögert, die Gespräche, die mit den Business Angels waren, da wurde sich ewig nicht ausgekäst. Dann habe ich halt noch so auch teilweise ja bei anderen Leuten noch mit angefragt. Also es war dann am Ende ein Viertel des Investments hat gefehlt. Sonst, also damit es halt klappt. Also, genau. Und dann war es halt so, dass sich das halt rausgezögert hat und ich dachte mir so, okay, irgendwie kippt das gerade. Also irgendwie war es halt alles sehr positiv und irgendwie kippt's. Also, was ist, wenn jetzt das einfach nicht stattfindet? Also, was muss man da machen? Weil wir haben jetzt hier uns alle darauf geeinigt, dass wir Leute einstellen. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir jetzt hier nicht den Warenbestand bei null lassen, sondern dass wir halt was einkaufen, weil ne, das Lager war komplett leer gefressen nach Weihnachtsgeschäft. Im Gegenteil, es war sogar ausverkauft, also überverkauft. Wir haben im Januar quasi Vorbestellungen noch ausgeliefert und teilweise Februar. Und ja, und dann hat sich natürlich, dann kommst du halt wirklich so, das ist Wahnsinn, wie quasi der Kontostand, den du quasi so im Anfang, Mitte Januar hattest, wieder einfach innerhalb von einem Monat weg ist. Einfach wirklich weg, so sechsstellig weg. Also einfach, weil so viele Sachen dann halt zusammenkommen und dann noch, wenn kein frisches Kapital nachkommt. Naja, und dann ab irgendeinem Punkt habe ich dann entschieden, okay, wenn jetzt bis in einer Woche, am Dienstag war es, glaube ich, wenn bis da nichts kommt von dem Investor da, und Crowd-Investing sich nicht auskisst, dann melde ich jetzt die Insolvenz an, weil am Ende ist es halt irgendwann eine Insolvenzverschleppung. Und ich habe auch viele Sachen halt durchkalkuliert. Was ist, wenn man jetzt wirklich alle Leute entlässt, wenn man ja quasi das wirklich komplett saniert und das Konzept umstellt? Und auch dann wird es halt schwierig, das halt wieder das so zu sanieren, weil du hast halt natürlich Darlehen, Tilgungen von den Jahren davor am Laufen. Die Leute kannst du nicht einfach so rauskegeln. Also prinzipiell quasi können wir es schon machen. Wir waren noch so klein, dass es geht. Aber trotzdem sind da ja 1 bis 2 Monate Kündigungsfrist. Und sag mal so, der Horizont war so knapp, hätte man das gemacht, wäre es auch da schon auch da dann zu spät gewesen. Und da haben wir auch mit meinen Mitarbeitern viel geredet und er wurde auch quasi echt gut unterstützt, dass wir wirklich so direkt gesagt haben: Hier, wir arbeiten alle im April weniger. Also jeder kriegt weniger Gehalt und jeder arbeitet auch weniger. Einschließlich mir halt. Also ich glaube, ich habe sogar auf ein, zwei Monatsgelder verzichtet in der Zeit. Und das war gut, aber am Ende hat es dann nicht gereicht. Also es war eigentlich nur so eine Überbrückungsmaßnahme, bis halt vielleicht Geld kommt so. Und am Ende ist es halt das Crowd-Investing, die haben dann wirklich abgesagt so. Die haben gesagt so, hier ist gerade halt schlechte Zeit und wir sehen auch gerade nicht, dass also wir sehen zu viel Risiko gerade noch. Und bei dem Business Angel war es dann auch so, dass der sich einfach nicht gemeldet hat mehr bei dem, der am aussichtsreichsten aussah, genau. Und so ist es dann halt dazu gekommen, dass ich dann halt die Insolvenz angemeldet habe.
Ja, das ist immer so, wenn man kurzfristige Lösungen für langfristige Probleme hat, ne, dann ist das so. Und dann kommt immer alles zusammen. Ne? Dann ist ja praktisch auch so, dann scheißt der Teufel immer auf den größten Haufen, bekanntlich. Ja? Gerade dann, wenn du es nicht brauchst, kommt alles. Entschuldigung. Ja? Aber vielen, vielen
So ist
Dank.
es.
Ja, bitte? Kannst du was sagen,
Ich
Philipp?
sage es mal wirklich so.
Ach
Also
so, ja.
kurzfristige Lösungen, also was du gerade gesagt hast, das
Ja,
trifft
für
eigentlich ganz
langfristige
gut.
Probleme, ja. Also
Ja.
der Punkt ist erstmal wirklich ganz, ganz großes Dankeschön für deinen Mut, weil da gehört nämlich was dazu, weil das ist also, weißt du, viele reden natürlich immer drüber, was sie alles so Tolles machen und bei vielen, was Tolles läuft, ist trotzdem auch Glück mit dabei. Also das vergessen viele, ne? Es gibt übrigens auch immer so einen psychologischen Zusammenhang, dass das, was gut läuft, das schreiben wir uns immer selbst zu. Obwohl vieles Glück ist, ja. Aber wenn was gut läuft, sagen wir, ja, das war ich. Wenn was schlecht läuft, sagen wir, das war der Wind, ja. Das ist tendenziell, nicht bei allen, aber tendenziell. Und deswegen ist es halt mal interessant, wenn Leute halt auch mal über eine gewisse Fuck-up-Story reden, ja. Vor allem, weil du dich natürlich auch, weil du wie Phönix aus der Asche ja wieder aufgestiegen bist und weil das auch keine Schande ist, insolvent zu sein. Deswegen wollte ich dich auch mit drin haben, weil das kann nämlich auch ein Befreiungsschlag sein und die Mitarbeiter schützen und so weiter, ja. Also da hat in Deutschland die Insolvenz immer noch so ein bisschen einen schlechten Ruf, weil das kann nämlich gut sein zum Durchatmen, kommen wir aber gleich noch drauf. Aber ich will mal kurz mal zusammenfassen, weil das, was du nämlich erzählst, ist schon auch exemplarisch und ähnlich war nämlich auch mein Leben, weil auch ich hatte 12 Jahre gebraucht, Philipp, um zu erkennen, dass ich auf dem falschen Weg war. Also, weißt du, du hast ja gesagt, du hast ein gutes Feedback bekommen, du bist vielleicht hofiert worden, du hast gesagt, es war gehypt, du hast Erfolge gehabt, das heißt, du kriegst ja gar nicht das Feedback so. Ja? Also, du denkst so, ach, ist doch alles cool, ich hab's im Griff. Ja, und dann kommt halt einfach das Testosteron oder der Selbstwert oder wie auch immer. Und dann sagst du, ne, also wenn doch alle sagen, es ist gut, dann läuft es ja auch gut, kann ja jetzt gar nichts falsch laufen. Ja? Also bei mir war es damals eine Finanzamtprüfung, die mir den Stecker gezogen hat und dann gesagt, nee, Michael, so nicht. Ja? Und mich dann von meinem hohen Ross, sage ich jetzt mal, runtergeholt habe, wobei hohes Ross jetzt gar nicht mal negativ gesagt ist, weil du musst ja als Unternehmer ja schon in einer gewissen Weise, oder du brauchst den Selbstwert. Sonst brauchst du ja gar nicht anfangen. Ja?
Na klar.
Bei dir ist halt so, ihr hattet, also muss man auch sagen, das heißt Zielgruppenverständnis, ihr hattet nicht nur ein Zielgruppenverständnis, sondern ihr habt auch ein tolles Produkt, sonst hätte das nicht funktioniert. Ja, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also du brauchst dieses Market Fit, damit das richtig funktioniert. Aber, und die Besonderheit ist ja, dass bei den meisten, ich will das bloß auch nochmal kurz übersetzen, eben die jetzt nicht aus dem E-Commerce kommen, bei den meisten im E-Commerce, also im Online-Handel, ist es ja so, dass das Quartal 4 das stärkste Quartal ist eigentlich immer und in der Regel sogar so, dass praktisch dort der Umsatz eigentlich des kompletten restlichen Jahres stattfindet. Also wie alles das, was in den ersten 3 Quartalen ist, kommt in Q4, bei manchen sogar doppelt so viel. Ja? So. Aber das weiß ich ja, das heißt, ich kann ja die Planung entsprechend ausrichten. Ja, also ich hatte zum Beispiel auch einen Kunden, der hat eben auch gesagt, er ist out of stock. Also out of stock bedeutet, ich habe plötzlich kein Material mehr. Ja, er hatte dann teure Expresslieferungen, ja, die dann seine Marge wieder versaut haben. Und dann habe ich ihm mal eine Planung aufgestellt für 12 Monate und dann hat er gesehen, ups, ich habe echt ein Problem. Ja, weil er genau das, was dir passiert ist, hat er vorausgesehen, weil wir uns Gott sei Dank im Dezember unterhalten hatten und ich im Dezember ihm den Finanzplan für die nächsten 12 Monate aufgestellt habe und habe gesagt, pass auf, das sind deine Kosten. Hier ist die Dürrephase, wie willst du das denn überbrücken? Du brauchst so und so viel Kapital, um das zu überbrücken. Wir waren dann bei 150.000 Euro, die er gebraucht hat. Ja, und jetzt ist das Problem, wenn du natürlich erst im Januar abfragst, wo es schlecht läuft, sind die Investoren oder Banken immer zurückhaltender, als wenn du zu Phasen kommst, wo es gut läuft. Ja. Das ist ein Punkt, wo ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen kann, dass man das hätte verhindern können. Wundert mich eigentlich, warum haben das die Business Angels nicht gemacht? Warum haben die nicht gesagt, alles klar, weil dein Market, also dein Produkt ist geil, aber wie sieht es mit der Finanzplanung aus? Das würde mich jetzt mal interessieren, Philipp. Warum haben die da nicht
Wir haben,
reingegrätscht?
also wir hatten eine Finanzplanung gemacht, auch da hatte ich mir externe Hilfe auch reingeholt und das war auch für mich jetzt als Maschinenbauer und nicht BWLer sozusagen auch, habe ich extrem viel gelernt, auch eine echt gute Finanzplanung gemacht und ja, du machst halt, das ist ja halt immer noch nur eine Planung halt, ne? Also wir haben halt gerade, du schiebst dann halt die Zahlen hin und her und man merkt halt, dass halt verbesserungswürdig sind, so, ne? Man guckt dann halt, wie sind deine Marketing-Effizienz, wie ist denn das Verhältnis von den Fulfillment-Kosten und so. Diese ganzen, sag mal, im E-Commerce großen Kostenblöcke, also Marketing, Fulfillment, Wareneinkauf und Personal, wobei das ja quasi eher fix ist und nicht variabel. Und ja, und am Ende hat man gesehen, okay, wir brauchen jetzt echt ein krass gutes Q4, das haben wir schon festgestellt. Damit wir dann halt quasi gut ins Q1 starten, aber auch Q1 muss halt gut laufen. Und ich war da halt sehr confident zu sagen, okay, Q1 wird gut, weil wir haben jetzt im Dezember so ein, wir hatten halt das Offer geändert von dem Laptop-Tisch. Also da hatten wir quasi so ein Zwei-für-Eins-Angebot gemacht. Und das Krasse war dabei, dass quasi die Marketingkosten, also die Kundenakquisitionskosten, die sind so stark gesunken, dass das quasi fast, also nicht ganz, aber fast den Materialeinkauf quasi weggemacht hat. Also quasi hat doppelten Materialeinsatz, aber wir haben halt nicht 60 Euro pro Kunde ausgegeben, sondern 45 waren es dann los oder 40. Ja, und das quasi, und du konntest halt doppelt bis dreimal so viel Geld Umsatz machen. Und das war für mich so, okay, krass. Irgendwie haben wir jetzt vielleicht wirklich eine Formel gefunden, weil es gibt ja viele E-Commerce-Unternehmen, die machen ja das ganze Jahr nur zwei für eins oder drei, kauf zwei, krieg drei, solche Aktionen. Und das habe ich dann halt ausgeweitet. Aber letztendlich war halt einfach das Momentum dann im Frühjahr nicht da. Also es hat anscheinend so ein, es ist kein Evergreen-Offer, was die ganzen Jahre funktioniert. Also ja, und jetzt mal ein bisschen abgeschwiffen von der
Nein,
ursprünglichen
nein, nein,
Frage.
nein, nein, überhaupt nicht, weil das ist ja genau die Problematik. Also
Ja.
ich sehe, weißt du, ich
Ja.
sehe als
Ja.
Finanzheini sehe ich halt zwei Probleme daran oder was ich halt versuche immer
Ja.
weiterzugeben. Aber es ist immer
Ja.
interessant,
Ja.
die Geschichten zu
Ja.
hören, was halt wirklich dazu führt. Also ich sehe Risiko Nummer eins, ihr
Ja.
habt eigentlich zu sehr all in. Man muss manchmal schon all in gehen, aber ich brauche eine
Ja.
Redundanz. Ja, also ich schaue immer, dass ich sage, okay, was ist, wenn es schief geht? Ja, also ich finde immer, dass ein Unternehmer in einer gewissen Weise eine Paranoia braucht. Ja,
Ja. Ja.
du musst wissen, wo bin ich anfällig und was ist, wenn der Worst Case eintritt. Ja, ich habe das Beispiel zum Beispiel bei mir auch, was ich mit Kunden immer mal erzähle, von Bosch beispielsweise, wo also Bosch alles richtig gemacht hat und trotzdem ging Sachen schief. Also da kam Corona, da kam damals die hatten drei massive oder vier, genau, vier Probleme. Corona, diese Evergrande, wie das Ding heißt, das den Suezkanal dicht gemacht hat gleichzeitig, da hatten sie Lieferprobleme. Dann hat es im Ahrtal Überschwemmung, da waren Zuliefererbetriebe und in Kalifornien war Hurricane. Also praktisch, das waren so vier Ereignisse, die parallel eingetroffen sind. Ja? Und trotzdem hat es, also Bosch hat es überlebt, das war jetzt nicht das Problem, aber wo man sieht, es kann, wie sagt Murphy, ne? Alles, was schief geht, geht schief.
Ja.
Ja? Und viele sind zu positiv eingestellt. Weiß ich nicht. Also das
Das
kannst du
ist
das
auch,
so.
glaube ich, eine Schwäche von mir, dieses positiv eingestellt. Ich bin tendenziell zu positiv eingestellt. Also, das hat mir auch der mir die Finanzplanung gemacht hat, gesagt: So, Philipp, so jetzt hast du deine Planung gemacht, jetzt müssen wir nochmal eine konservative machen. Und ja, also, das ist auch gut so, dass es dann Leute gibt, die ihn dann wieder zurückholen. Oder dass man auch selber weiß: Okay, man sieht es ja dann, man plant so und das kommt halt raus. Und so kann man sich dann auch selbst reflektieren: So, okay, warum ist denn das jetzt nicht passiert? Aber. Warum ist halt, weil du ja gefragt hast, so, warum haben wir das nicht da schon gesehen? Also wir können ja nicht im Q4, also können wir schon machen, aber ich bin halt Einzelgründer. Ich kann nicht im Q4 eine Investorenrunde machen. Im Q4 muss ich halt maximal Fokus auf Verkaufen machen, muss jeden Tag Videos drehen und oder mit meinen Angestellten, die ich damals hatte, gucken, wie wir halt mehr Marketing machen. Und deswegen war dann gesagt, okay, Q4 vorbei, sofort Q1. Also wirklich, ich habe es über Weihnachten sozusagen schon das Pitch Deck angefangen. Also
Also,
ja.
das war auch ein Missverständnis, Philipp, weil das ist mir schon klar, weil du musst überlegen, ihr müsst ja da alles geben. Also, wenn einer, wer jetzt nicht aus dem E-Commerce kommt, kann das vielleicht nicht nachvollziehen, aber du hast nur 100% an Ressourcen und die musst
Ja.
du halt einteilen. Das heißt, du hast Mitarbeiter, die ja auch vielleicht noch nicht hundertprozentig laufen, aber du sagst, ich muss die Ads schreiben, ja, ich muss immer wieder Videos drehen, ich muss die gegeneinander testen, ja, und so weiter. Gleichzeitig muss aber ja die Ware ausgeliefert werden, ja, und so weiter. Also, das muss alles so ineinander greifen und das muss man überlegen, eben, du hast das ganze Jahr sitzt du mehr oder weniger an einem verstaubten Schreibtisch und dann plötzlich kommt der Hype, ja, im übertragenen Sinne, ja.
Ja.
Das ist die Besonderheit von euch. Ihr braucht mit einem Schlag gebündelte Ressourcen. Da gibt es schon richtig Stress, wenn dann einer krank wird. Ja, da fällt schon
Ja,
einiges
das
hinten
war
runter. Also, nee, das war nicht das, was ich meinte, sondern ich meinte, was ist passiert im ersten Quartal, dass es dann doch nicht so eingetreten ist? Also, dass du gesagt hast, warum hätte der da was sehen können oder was ist passiert? Sind die Ad-Preise hochgegangen? Gab es irgendein Ding, wo er sagt, stimmt, oder warum Google nicht mehr rentabel oder was ist da passiert?
Ich glaube, dass wirklich einfach die Marktnachfrage einfach geringer ist. Also es war ja auch, ist ja jetzt auch nichts Neues. Das ist jedes Jahr irgendwo so gewesen. Und ich würde sagen, wir haben halt trotzdem, also in den Q4 würde ich sagen, wir haben halt so viel, sagen wir mal so, Marketinggrundlagen nochmal oder vertieft eigentlich. Also nicht die Grundlagen, sondern wir haben wirklich viele Marketing nochmal dazugelernt über die Angebotsstruktur. Und wir dachten, das können wir halt für Q1 wirklich so übernehmen, was ich gerade schon so meinte mit dem Angebot. Und dann sind noch viele andere Sachen, das ist bloß ein Teil, das Angebot. Und wir dachten wirklich, okay, das kann so klappen in Q1. Und das ist halt einfach nicht eingetreten, einfach weil, na, wie sagt man so schön, wenn man halt, wir sind halt wirklich gegen die Wellen geschwommen. Also, ne, nicht mit der Welle wie im Q4, sondern du kannst machen, was du willst. Und das ist halt einfach ganz natürliche Nachfrage, es ist einfach dann nicht da. Wir haben auch wahrscheinlich den Funnel extrem ausgequetscht im Q4. Alle, die irgendwie von uns mal was gehört haben mit dem Laptop-Tisch, die haben dann halt da zugeschlagen. Und dadurch war es halt wirklich ausgequetscht im Q1. Das ist das eine gewesen. Aber das andere war wirklich, ja, du hast halt Personalkosten gehabt, die waren nicht unerheblich. Und ja, und dieses, was du vorhin meintest, mit diese kleinen Lösungen für große oder ja, für große Probleme, ne? Halt, der eine Investor, der hat halt seine Nachzahlung, die er eigentlich notariell sogar beglaubigt, hätte leisten müssen, nicht gemacht. Im November war das. Quasi, wir haben Umsatz erreicht und der eine hat dann gesagt: So, nö, machen wir nicht. Kein Geld gerade. Kommt dann irgendwann im April, Mai nächsten Jahres. So, was muss man machen? Eine kurzfristige Lösung, irgendeinen teurer Wayflyer-Kredit aufnehmen, um Q4-Ware zu finanzieren. Ja, da hast du dann halt irgendwelche Darlehen oder halt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber na, du kennst ja diese
Über
kurzfristigen
10% hat
Darlehen.
Wayflower, glaube ich, bei solchen
Wie
Sachen oder
viel?
so. Glaube ich, über 10, ne? PayPal, glaube ich, 8 oder so. Und Wayflower, glaube ich, 10 oder, ne, über
Ja, das ist
10.
ja, wird ja über den Umsatz getilgt.
Ja.
Und
Und das
wenn du
ist das Problem.
halt
Und damit kommst du in eine Cashflow-Falle rein, weil das, was du
übelste
praktisch verdienst, gibst du
Cashflow-Falle.
gleich wieder ab. Ja, das ist auch bei PayPal ja der Scheiß, ja.
Ja,
Deswegen,
wir hatten,
das,
ja,
ja,
das,
genau.
wir hatten
Entschuldigung.
parallel Wayflyer und PayPal laufen.
Ja.
Und das hat auch der Finanz, der mit dabei im Finanzen geholfen hat, hat gesagt: So, dieser Mist, das ist wirklich so nur eine super kurzfristige Lösung, aber eigentlich, du machst Umsatz und es ist sofort wieder weg. So,
Ja.
du bist wirklich gezwungen, das ist wirklich wie so eine Droge, würde ich fast sagen. Du bist wirklich gezwungen, das nachzulegen, weil das geht, also du darfst es eigentlich gar nicht anfangen, streng genommen. Das ist
Genau.
wirklich
Nee, darfst
eine
du auch nicht. Ich habe
absolute
das.
Notlösung. Und das hat dann auch, das ist, stimmt, das ist am Ende auch ein Grund, warum es dann auch im Q1 so schnell ging, weil ja quasi dann das auch noch getilgt wurde. Also das, was wir gerade im Umsatz gemacht hatten, wurde ja dann sofort zur Tilgung genommen.
Ja.
Ja.
Also ich glaube nicht mal, dass es das eine Notlösung ist, weil ein Problem, weißt du, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, ja, wie willst du es lösen? Du kannst es nicht mehr lösen. Also wir haben
Ja.
bei dem anderen Kunden das, ich habe auch gesagt, lass die Finger davon. Wir machen keinen PayPal, wir machen das alles nicht, sondern wir brauchen eine Bank, weil wir brauchen einen längerfristigen Kreditrahmen, ja, und einen, der nicht sofort wieder von deinen einen Umsätzen abgezogen wird in so einer enormen Höhe, dass du gar keine Rücklagen, keine Puffer mehr aufbauen kannst. Weil ich gesagt, dich zerreißt nur umso mehr. Spätestens dann, wenn die Umsatzsteuer nachzahlen oder die Umsatzsteuerforderung kommt, weißt, dann zerreißt dich. Und ja, also wir haben es geschafft, wie gesagt, aber deswegen fand ich das eben spannend, weil mich dann deine Story interessiert hat. Aber es ist faszinierend, wie klein das ist, wo, oder wie was das Zünglein an der Waage sein kann, wenn du eben keine Puffer mehr hast. Und dann ist eigentlich, also deswegen, ich hätte alles gesagt, so pass auf, mach das nicht, diese Lösung, weil du versorgst nur einen Junkie mit billigen Drogen. Weil
Ja,
die
es ist
Ursache ist
wirklich
nicht
so.
abgestellt, weißt du?
Ja,
Also,
ja.
das ist übrigens jetzt alles nicht despektierlich gegen dich gemeint, weil der Punkt ist ja, du bist ein geiler Unternehmer, Philipp. Das hast du ja auch unter Beweis gestellt. Viele haben das, was du schaffst, haben viele nicht geschafft. Ja, im E-Commerce. Viele haben Ideen, die die Kraft gar nicht auf die Straße bringen. Viele, die mit Ideen anfangen, haben nicht mal die Umsätze. Viele, die die Umsätze haben, haben nach dem Rückschlag aufgegeben. Du hast weitergemacht, verstehst? Das ist eine geile Story, ja. Aber bei dir hat halt gleichzeitig einfach, weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, jemand wie ich gefehlt, das war jetzt zu vermessen. Ich hätte es fast gesagt. Aber ich glaube schon, dass ich da mehr Weitblick habe als andere, weil ich einfach auch Unternehmer bin. Weil das Problem ist, manche, die Finanzierungen machen, sind keine Unternehmer. Du brauchst aber
Ja.
einen, der selber Unternehmer ist, der auch weiß, welche Risiken oder mit welchen Risiken gespielt wird. Aber das soll nicht das Thema sein.
Ja.
Willst du dem noch was hinzufügen? Weil dann würde ich gerne noch mal auf deine Größe zurückkommen oder auf die Insolvenz. Wie gesagt, was, oder willst du noch was sagen?
Eigentlich nicht unbedingt. Vielleicht noch, was mir so gerade so eingefallen ist, wo du es gesagt hast, ist halt wirklich, das war auch so ein Grund, warum ich Investoren reingeholt hatte, weil ich halt nicht alleine mehr dastehen wollte oder auch alleine mit gewissen Entscheidungen nicht dastehen wollte. Deswegen, also, das war am Ende, ich meine, man muss das ja mit Gesellschafterbeschluss auch beschließen, diese Darlehen. Das war für alle okay, ne? Also, ist einfach so. dann doch trotzdem dazu gekommen. Also irgendwie waren alle damit einverstanden, weil es halt keine andere Option scheinbar, also war eine kurzfristige Lösung. Ne? Okay, brauchen wir jetzt, also wollen wir jetzt Ware haben, wollen wir im Q4 jetzt eine Ware haben oder nicht? Und
Ja.
am Ende muss es dann, manchmal ist man so gezwungen, aber es ist, eigentlich hätte man halt von vorher, also wirklich deutlich vorher halt einfach nochmal anders
Ja.
planen. Halt. Aber danach ist man immer schlauer. Also,
Genau. Und irgendwann ist das Kind in den Brunnen gefallen, dann hilft
genau.
wirklich nur noch eine kontrollierte Insolvenz, weil
Ja.
das dein Beispiel kann eben auch sein, dass manchmal ist zu schnelles Wachstum schlimmer als gar kein Wachstum. Ja, das kann auch problematisch sein, dass du
Auf
sagst,
jeden
dadurch bin
Fall.
ich out of stock, dadurch habe ich die Ware nicht, ich habe die Bestellung, ich muss sie liefern. Ja, so, das heißt, ich muss schnell einkaufen, also just in time einkaufen, habe eben teure Expresslieferungen und so weiter und so fort, und dann zieht das irgendwelche Kreise. So, und dann hast du gesagt, okay, wir machen eine Insolvenz. Hast doch nicht lange gezögert. Und jetzt gib doch mal, Bill, mal den Leuten vielleicht mit, dass es auch ein Befreiungsschlag sein kann.
Also erstmal natürlich ist es halt eine Insolvenz. Es ist, wie du sagst, total negativ behaftet, auch nicht ohne Grund, weil es erstmal mit Scheitern verbunden ist. Und in Deutschland habe ich das Gefühl zumindest, dass das halt nochmal mehr gewertet wird.
Ja,
Und
sicher. Entschuldigung, wenn ich
so.
reingrätschen darf. Ich glaube, in Amerika bist du erst dann ein guter Unternehmer, wenn du mal pleite warst.
Genau, sonst hast du nie ausgereizt, irgendwie so. Irgend so ein
Ja.
Spruch gibt es da, ne? Sonst hast du nicht wirklich, sonst
Ist
hast du
ja
es
auch
nicht
was dran,
probiert.
wenn du nicht ganz unten warst, dann kannst du das auch gar nicht schätzen, wenn du weiter oben bist. Ich finde schon, dass da schon was dran
Genau.
ist, weil du kannst wahnsinnig viel aus solchen Situationen lernen. Ja.
Ja, genau, deswegen, also mir ging es wirklich so, April ging es mir richtig schlecht. Also da war wirklich so, ich dachte, boah, was ist hier los, ey? Also wirklich da war emotional auf jeden Fall ein Tiefpunkt, mal wieder so in der unternehmerischen Zeit, wo es halt so gekippt ist. Also vom Hoch, vom kompletten Hoch zum absoluten Tief. Und dann habe ich tatsächlich auch mit ein paar Freunden, die einfach auch aus meinem Umfeld, also Unternehmerfreunden, was mit dem einen vor allem, telefoniert, der genau das vor einem Jahr durchgemacht hat. Und dann hat er mich erstmal so ein bisschen aufgeklärt, und habe halt festgestellt, so krass, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also das ist nicht zu Ende, im Gegenteil. Du kannst halt, also wo dann, so, du kannst ja quasi Sachen nehmen aus der Unternehmung, die du ja über 5, 6 Jahre aufgebaut hast. Und tust du wirklich so die Rosinen rauspicken, auch wenn ich keine Rosinen esse, aber die guten Sachen, ne? Und kannst das dann weitermachen. Und als ich das verstanden habe, dachte ich mir, okay, krass. Also ich kann jetzt quasi, könnte theoretisch was Neues anfangen und nehme das mit, was gut funktioniert hat vom Unternehmen, ohne die Altlasten. Weil das ist das
Genau.
Problem. Natürlich hätte man das Unternehmen umkrempeln können. Da hätte man halt 80% der Leute rausgekickt. Dann hätte ich dann, na, wie jetzt, nur noch Speisekarten und nur noch den Schreibtisch weitergemacht. Dennoch wäre dann halt noch einfach mal mittlerer sechsstelliger Betrag an Darlehen irgendwann fällig gewesen. Du hast solche Tilgungen gehabt, es hätte dich quasi einfach direkt schon wieder aufgefressen. Du hättest dann das Büro gehabt noch. Du hättest also, na, diese ganzen Sachen, die man einfach so mitschwingen, das ist dann einfach da. Du kommst aus manchen Verträgen einfach auch nicht so einfach raus.
Genau, ja.
Und ja, und so war es halt, dass dann gemerkt habe, okay, krass, also ja, das wird jetzt nochmal eine harte Zeit, aber irgendwie so ich habe so wie so ein richtig schwerer Verkehrsunfall, das geht eigentlich nur noch nach vorne. Also du hast halt natürlich erstmal einen Unfall, dir geht es vielleicht schlecht, du liegst vielleicht im Krankenhaus, aber eigentlich geht es nur nach vorne. Das ist jetzt nicht wie alt werden muss halt, also ich
Nein, es
meine
ist einfach,
Vorherdenke, da
es
wird es
ist ein,
halt nur schlechter, es wird halt nur
ja.
noch besser.
Genau, es ist ein Befreiungsschlag. Ja? Also ein Kunde von mir, der ist ja Insolvenzanwalt aus Fürth, und der hat eben auch gesagt, dass du kriegst eben, wie du sagst, die ganzen Altlasten weg. Also wenn man das kontrolliert macht, viele warten eigentlich viel zu lang bei der Insolvenz. Ja? Dass sie sagen, natürlich, du darfst ja eh keine Insolvenzverschleppung machen, aber wenn du sagst, pass auf, eigentlich ist das Kind in den Brunnen gefallen, dann kommt ja dieser Confirmation Bias, also dass der praktisch diesen Fehler, also man will dann weitermachen und sagt, ach, jetzt habe ich schon zu viel investiert, passiert viel psychologisch in einem, das ist doch mein Baby, und dann fällt es einem schwer. Und manche sind aber eben besser, deswegen ist es schön, wie du das sagst, dran, wenn du einfach einen Cut machst und sagst, nee, das kann doch mein Baby bleiben. Wir machen es neu, das hast du ja auch gemacht. Du hast ausgedünnt, hast dich auf das Wesentliche konzentriert, ja. Und vor allem tust du ja auch den Angestellten in Gefallen, weil ja dann die Gehälter übernommen werden. Also du bist die
Genau.
Zahlungsverpflichtungen los, und die kriegen ihre Gehälter weiter bezahlt,
Ja,
ja?
das ist also echt also wusste ich auch alles vorher nicht. 3 Monate werden ja die Gehälter von den Angestellten bezahlt über Insolvenzgeld. Und als ich das angemeldet habe, die Insolvenz, also es war wirklich krass, so Dienstag angemeldet, auch quasi Zettel dran gemacht, hier laufender Betrieb, bitte schnell prüfen. Dann hatte ich auch Ich glaube, Freitag hat mich dann der Richter angerufen und dann habe ich quasi an demselben Nachmittag noch mit dem vorläufigen, ist es ja dann, vorläufigen Insolvenzverwalter telefoniert und ich hatte auch reingeschrieben, dass ich gerne einen haben möchte, der auf Fortführung spezialisiert ist und idealerweise auch E-Commerce-Handel, irgendwas in der Richtung. Und da habe ich dann auch einen gekriegt, der super, also der war dann nächsten Montag direkt da. Dann habe ich das gesagt, dann habe ich auch meinen Plan erklärt. Also ganz transparent gesagt, so hier, so das habe ich vor. Und der hilft dir dabei, das zu erreichen. Ich dachte, ein Insolvenzverwalter ist irgendwie so der böse Mann, der dir jetzt hier noch das letzte Hemd nimmt. Nee, das ist das Gegenteil. Also der hilft dir, das zu erreichen, wo du hin willst. Natürlich musst du gut mitspielen oder mitmachen und im Vorfeld auch vieles machen. Und der hat mich gefragt, Herr Strobel, haben Sie da einen Anwalt mit dabei gehabt bei der Insolvenzanmeldung? Ich so, nee, also ich hatte halt den Finanzberater, der hat mich dabei unterstützt halt auch bei der Anmeldung und so oder da, die Schritte, was man jetzt machen. Aber der hat gesagt, so, das ist total unüblich, dass es so zeitig, für mich war es schon gefühlt eigentlich zu spät, aber der hat gemeint, für den ist es unüblich, dass so zeitig ist. Er kommt oft oder größtenteils im Unternehmen, wo es schon völlig zu spät ist, wo der Gehälter seit 4 Monate nicht gezahlt wurden. Ich hatte ja sogar noch das Gehalt vom April sozusagen bezahlt und dann im Mai die Insolvenz gleich am 7. oder also ja Anfang Mai angemeldet. Und da hat er gesagt, so krass, weil wir können jetzt halt wirklich volle 3 Monate Gehalt, also dieses Insolvenzgeld bezahlen. Wir können wirklich noch was reißen im Unternehmen und so haben wir dann die nächsten Schritte halt gemacht.
Sehr gut. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum das so negativ behaftet ist. Vielleicht, weil der Deutsche auch Angst hat zu scheitern. Und Scheitern gehört aber auf dem Weg nach oben dazu. Also, man sagt immer, Erfolg ist die Summe aller Misserfolge, habe ich mal gelernt. Und das ist auch was dran, weil du lernst aus den Fehlern am besten als Mensch. Ist so. Weil sonst würde man viel mehr Prophylaxe betreiben. Ja, machen wir aber weniger. Ja. Okay, das heißt jetzt. Es hat auch gezeigt, eben wie gesagt, dass Größe und Angestellte nicht immer gut sind, ja, wenn es nicht zum Rest passt. Ja, da wolltest du, glaube ich, auch noch mal was sagen, weil wir hatten ja im Vorfeld auch mal drüber gesprochen. Oder willst du da kurz noch was dazu sagen? Weil du hast dich ja gesund geschrumpft.
Ja, einfach auch so. Ich hatte auch letztens wieder einen Podcast gehört und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach dadurch ist, dass ich halt auch diese Insolvenz habe und so ein bisschen das daraus gelernt habe und so ein bisschen gebrandmarktes Kind bin, was das angeht. Aber es wird ja wirklich überall gesagt, so hier wachsen, 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 größer, dann kannst du Angestellte haben, so also quasi das absolute Erfolgsbild eines Unternehmers heißt, viele Angestellte haben, groß sein, wachsen, Millionen, achtstellig, vielleicht sogar neunstellig werden. Das ist ja quasi so gerade im E-Commerce, wo ja viele solche so völlig übertriebene Ansichten manchmal auch so sind, oder? Das ist so, wenn ich das Leitbild, was so von vielen suggeriert wird, dass das halt Erfolg ist. Und so wird man natürlich auch angetrieben, so, ja, wir müssen wachsen, weil dann Angestellte und so weiter und so fort. Und ich für mich hatte ja auch viel Zeit, jetzt auch mal so über mich nachzudenken und zu reflektieren. Und ich glaube, das geht vielen so. Nicht jeder Unternehmer oder jeder, der es in die Selbstständigkeit geht, für den ist das das Richtige, viele Angestellte zu haben und so groß zu wachsen. Weil ich bin Produktentwickler, ich bin ein Tüftler, ich liebe Sachen zu entwerfen, dass sich Leute freuen, zu Sachen zu kreieren. Das ist das, was ich gut kann und wo ich richtig aufgehe. Klar, habe ich über die letzten 5 Jahre auch viel mit Mitarbeiterführung gelernt und habe da auch, denke ich, auch vieles richtig gemacht. Aber ich bin nicht einer, der sagt, ey, geil, ich gehe jetzt auf Arbeit und lieb's mit meinen Angestellten, also voll auf meine Energie in Angestellte zu investieren. Und das sollte ja meiner Meinung nach ein Unternehmer machen, der wirklich so auf dieses Wachstumskurs, so ich will hier 60, 100, 1000, was auch immer Leute haben, der muss halt richtig Bock haben, da mit Leuten in Meetings rein, Mitarbeitergespräche zu führen, die Leute zu optimieren. Ne? Und das kannst du machen, wenn du ein Dreierteam bist als Gründer. Da gibt es bestimmt einen, der das gerne macht, der auch gern die Zahlen macht. Dann gibt es einen wie mich, der dann gern entwickelt. Aber für so einen Solo-Gründer, wie mich, habe ich dann festgestellt, okay, das willst du eigentlich gar nicht. Und das ist auch gar nicht das Richtige. Und ich glaube, das ist für ganz viele gar nicht das Richtige. Also ich sehe das auch so ein bisschen aus meinem Unternehmerumfeld. Also manche sind ja wirklich voll auf dieses Mitarbeiter. Also die haben schon 20, 30, teilweise 60 Leute und die können das gut. Und dann merke ich auch, dass manche so in einer ähnlichen Situation oder so einfach so, wie sie reden, boah, dann ist hier mein Angestellter, so die so gefühlt so So, ja, die brauche ich halt so, ne? Aber die haben eigentlich gar keinen Bock, merkt, die haben eigentlich gar keinen Bock mit Leuten. Die wollen eigentlich auch ihr Ding machen. Und jetzt, seitdem ich das runterskaliert habe, und ich habe tatsächlich auch viele Planungen, Finanzplanungen gemacht. So, ich dachte erst, okay, nimmst du erstmal so zwei, drei Leute mit, die guten Leute mit. Und habe das dann durchkalkuliert und habe gemerkt, so, okay, musst du doch schon wieder ein paar bisschen Umsatz machen, weil Leute, also Personal kostet unglaublich viel Geld. Und dann hat mein Finanzberater gesagt, so, Philipp, mach mal so die Planung, dass nur du drin bist. Und dann habe ich gesagt, habe ich das einfach mal gemacht. Und dann war ich so erschrocken, wie wenig Umsatz ich machen muss. Und das Gute ist, ich war halt sehr operativ mit drin in allen Themen. Ich wusste halt, wie es geht. Da habe ich gesagt, so, ey, das ist kein Risiko. Gefühlt, wenn man die GmbH gründet, könnte ich erstmal ein halbes Jahr theoretisch sozusagen keinen Umsatz machen, was halt nicht passieren wird, weil. Ne? Aber also das ist halt so, da habe ich gemerkt, so, okay, krass, du hast gar nicht mehr diesen Druck, jetzt übelst viel Umsatz zu machen. Und das Erschreckende ist dann halt wirklich mit dem, also ich bin ja erst seit August jetzt so richtig offiziell gestartet, kam jetzt noch keine Langzeit, also kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, ist ja jetzt Anfang
Aber du
September
hast einen
jetzt.
tollen Start
Ja,
hingelegt, ne?
der Start war gut und das ist halt erschreckend, ehrlich gesagt, wie wenig Umsatz ich machen muss, um einfach viel, viel mehr für mich selber rauszuhaben. Also nehme ich mir jetzt gerade nichts, bleibt alles in der Firma. Aber theoretisch kann man halt so viel, viel mehr machen. Und weil am Ende machst du ja alles nur noch für die Mitarbeiter, sodass die Mitarbeiter Geld verdienen und dann ärgerst du dich noch mit ein paar schwarzen Schafen drum. Und selber so gibt man sich halt ein okayes Gehalt, aber
Ja.
es ist halt so, jetzt mache ich es halt wirklich für mich und für meine Familie und am Ende, dass die Firma halt auch ein bisschen stabiler ist und nicht auf so ein, zwei Monate ja, sie Cashflow-Weg ist, weißt du?
Ja,
Also ein
also ich
Bedenken
empfehle
möchte
ja
ich
immer
eigentlich.
12 Monate Rücklagen zu haben, ne? Also egal was,
Ja.
auch im E-Commerce, ne? Oder erst
Ja.
recht auch im E-Commerce. Also es ist ein schönes Beispiel oder eine schöne Geschichte, weil viele das wirklich auch berichten, die dann irgendwann später selbst Mitarbeiter haben und dann aber sagen, ich glaube, ohne Mitarbeiter würde es mir besser gehen. Also ich will das jetzt nicht verteufeln, ne? Aber es ist eine inspirierende Geschichte, sich nicht verleiten zu lassen. Und wie oft lassen wir uns verleiten, ja? Dass man hustlen muss oder dass Urlaub gar nicht geht oder eben, dass du Mitarbeiter brauchst, um wertvoll zu sein oder Umsatz ist gut. Nee, Gewinn ist gut. Nach wie vor, das Gewinn zählt nicht der Umsatz, ja. Und es zählt das, was bei dir auf dem Konto ankommt. Nur das zählt das, womit du dich gut fühlst, was dich erfüllen lässt, ja. Und
Genau,
ich
ja, das
hab
ist
mal,
wichtig halt, ja.
ja. Ich habe mal einen Post abgesetzt auch. Ich glaube, irgendwie ging das so in die Richtung, erfolgreich ist nicht der, der mit spitzen Umsätzen oder sonst irgendwas, sondern der, der mit dem kleinsten Büro, mit der kleinsten Mannschaft den meisten Umsatz macht oder den meisten Gewinn macht. Das ist der, der da richtig,
Genau.
der das Game richtig verstanden hat.
Aber
Genau,
das weiß
also.
man halt nicht am Anfang, ne? Das Ding ist, man ist dann irgendwann so eine Art Hamsterrad gefangen. Man hat dann halt ein größeres Büro, aber an irgendeinem Punkt merkst du, wir waren auch in einem kleinen Büro da zu zehnt mit, also waren gefühlt nur eine Hälfte Praktikanten, aber es war trotzdem eng geworden. Und dann, okay, wir brauchen ein größeres Büro. Dann hast du ein größeres Büro. Okay, jetzt haben wir ja ein größeres Büro. Das macht ja auch keinen Sinn, weniger Leute dann noch zu haben. So, weißt du? Also man ist so irgendwie von einem Schritt zum nächsten. Und jetzt, dadurch, dass man halt einmal einen Cut gemacht hat und einmal auch dieses Learning gemacht hat, steht man jetzt viel besser da. Also man hat einfach diese Learnings draus gemacht und kann es von Grund auf nochmal neu anfangen und macht halt nicht nochmal diese Fehler. Ja.
Genau, ja, richtig. Also ich will natürlich nicht verteufeln, ich habe ja auch selber Mitarbeiter und festangestellte
Ja,
Mitarbeiter
ja.
und bin das auch dankbar, weil die mir den Rücken frei halten, dass ich mich
Absolut.
nicht mit Kleinkram verzettel, dass ich mich eben genau auf das konzentriere, was mir Spaß macht. Zum Beispiel
Ja.
solche Interviews zu führen hier, ja.
Ja.
Aber es muss eben, wie gesagt, aus dir herauskommen, es muss ein gesundes Wachstum sein, es muss gut kalkuliert sein, weil dann kostet Personal nämlich auch kein Geld, weil es das ja bringt, ja. Also ich
Ja.
will das ja nicht einfach nur als Posten drauf haben. Aber okay. Und du hast dich ausgedünnt. Das war ja auch nochmal so ein Punkt für deinen Erfolg.
Ja.
Was war da der Hintergrund? Oder willst du da kurz nochmal was sagen? Also, dass man eben sagt, konzentriere dich auf das Wesentliche oder was war der Grund?
Na, am Ende, dadurch, dass ich halt geguckt habe, wie kriege ich es alleine hin, also ich habe noch einen Angestellten habe ich noch, der mich unterstützt, aber prinzipiell ist es quasi so operativ, ist es alleine. Wie kriege ich das hin? Und dann habe ich halt geguckt, also Produktportfolio überlegt und es ist halt so, also braucht es schon quasi fast eine Person nur für das Thema Fulfillment, Waren, Ein- und Ausgang, dass das halt irgendwie gemanagt wird. Also wir haben einen Fulfillment-Partner gehabt und so. Und da habe ich gesagt, okay, habe ich keinen Bock drauf, das kann ich gar nicht abbilden, das lassen wir. Und dann, damit ist schon mal quasi 90% des Sortiments rausgegangen oder weggefallen, weil für mich das nicht zur Debatte stand, dass ich das so weitermache. Weil du halt einfach, wenn du Ware verschickst im E-Commerce und dann ein Fulfillment Center hast, wo du das einlagerst, da brauchst du einfach wirklich viel Ressourcen, um das halt zu stemmen. Dann brauchst du natürlich Kundensupport. Einer, der nur Kundensupport macht. Ja, wenn irgendwelche Sachen schlecht laufen, irgendwelche Aktionen sind oder was auch immer, jemand, der im Kundensupport ist. Also das fällt dann auch damit weg, weil hast ja quasi keine kleinen Produkte mehr sozusagen, die einfach diese Vielfalt ausmachen. Und dann habe ich halt gesehen, wir haben halt im Anfang des Jahres den Schreibtisch gelauncht. Das ist halt ein recht teures Produkt und der wird halt erst gefertigt, wenn eine Bestellung reinkommt. Und der ist gut angelaufen und das ist auch ein Produkt, wo ich mich persönlich mit sehr identifiziere und auch gerne mal mit den Leuten eine halbe Stunde am Telefon quatsche und die berate, weil es ist einfach okay für so ein teures Produkt. Da hat natürlich nicht bei weitem nicht die Marge wie die anderen Produkte, aber er ist halt trotzdem das, was absolut hängen bleibt, ist halt deutlich mehr als bei anderen. Also deswegen,
Ja,
das ist
in
okay.
Euro, in Prozent nicht, aber
Ja,
ja, genau,
genau.
ja.
Und dann halt die Speisekarten, da haben wir auch so Speisekarten gehabt, obwohl das eigentlich jetzt rein von der Zielgruppe her gar nicht zur Marke Jungholz oder zu den Produkten, die wir damals bei Jungholz hatten, gepasst hat. Und diese Speisekarten, die waren schon immer eigentlich ziemlich lukrativ. Wir hatten viel Lead-Generierung gemacht, also über Meta-Ads und dann ja mit denen geschrieben, per Mail angerufen und dann so beraten und dann halt, das waren immer so Ticketgrößen auch, so 1.000 bis 4.000 Euro. Und das ist halt eine schöne Größe, ne? Da kann ich halt gerne eine halbe Stunde mit den Leuten telefonieren, wenn dann sowas quasi rumkommt. Und das haben wir auch bei uns damals im Büro selber gemacht. Und auch da ist der Cashflow so. Man muss natürlich vorher Werbung bezahlen, aber Cashflow so, Lead kommt rein, man schreibt mit den Leuten, muss da vielleicht nochmal rausschicken und dann, wenn die Bestellung kommt, dann kommt das Geld aufs Konto und dann geht's los mit Produzieren. Und wir hatten schon da auch trotzdem Ware auf Lager. Jetzt habe ich sogar noch weiter gedreht, dass der Fertiger erst auch dann wirklich erst produziert. Also ich habe auch keine Ware hier mehr. Außer von der Insolvenzmasse noch die Ware, die noch übrig war. Aber wenn die weg ist sozusagen, dann wird der Fertiger wirklich, gibt eine Bestellung, 60 A4 Speisekarten, dann gebe ich dem das und er macht das. Und dann muss ich auch erst danach irgendwann auch bezahlen ihn oder ein bisschen eine Anzahlung noch
Ja, und vor
leisten.
allem durch diese, wenn ich kurz reingehen kann, durch die individuelle Fertigung hast du auch nicht den Zeitdruck, also weil der Kunde nicht die Erwartung hat, dass sagt, wie bei Amazon, ich bestelle heute, will es morgen geliefert haben. Ja?
Genau,
Also das heißt,
genau.
du
Und das
kriegst
Ding ist
Ruhe
halt
rein und
schnell.
gehst nicht in Vorleistung.
Ganz genau, du gehst nicht in Vorleistung. Und das ist halt ein Riesen, also es ist einfach viel vom Cashflow her, es ist quasi, also fast besser geht's nicht, also weil du halt erst das Geld hast und dann auch später erst bezahlst, kannst dann quasi das Geld theoretisch nutzen, um neue Kunden zu akquirieren. Und das war auch wichtig, weil habe ja jetzt kein großes Startkapital gehabt jetzt für die neue Firma. Und da musst du es ja irgendwie schaffen, mit dem Geld, was du hast, auch Kunden zu generieren. Und somit konntest du quasi wirklich relativ gut bootstrappen. Also so jetzt auch noch der Plan. Also ich habe nicht vor, wieder irgendeine Darlehen aufzunehmen, weil es macht eigentlich auch gar keinen Sinn. Also mit dem Cashflow darf es mir eigentlich nie passieren, dass ich irgendein Darlehen brauche.
Genau, in so einer Situation nicht, ja, ist richtig. Ja, ist doch cool. Also, wie gesagt, also ich finde es gut, vor allen Dingen ist dadurch, weil du dich auf das Wesentliche oder auf wenig konzentrierst, kannst du auch besser automatisieren und standardisieren. Das heißt, du
Ja.
reduzierst die Fehlerquote, du brauchst weniger Personal, weil du halt einfach auch nicht so viele Produkte im Kopf haben musst und so weiter. Also die Abläufe werden auch viel einfacher. Das ist auch, was viele
Ganz
falsch
genau.
machen, die zu viel dann haben, ne, und sich verzetteln, ne, weil sie eben nicht standardisieren und nicht automatisieren können und dadurch auch ein Problem haben, wenn du zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter reinkommst, der brauchst länger, um den anzuwerben und so weiter und so fort. Das sind auch viele
Genau, ja,
Fehler.
das war auf jeden Fall ein Fehler. Also ich bin der Produktentwickler, ich habe da wirklich so viele Produkte rausgehauen. Ich fand es cool, aber am Ende verzettelt man sich leider dadurch.
Ja, das ist die Passion Trap, sagt man, ne? Also die Leidenschaftsfalle, ne? Du hast ja die Passion, ne? Und das kannst du als Hobby machen, als Business nicht. Im Business geht es darum, dass du sagst, ich kann standardisiert tolle Ergebnisse liefern. Ja? Das ist das, wo du Marge machst, wo du Geld verdienst. Und das ist ja unser Job. Wir müssen ja Geld verdienen. Also das ist halt, weil viele uns das verübeln. Ja, aber das nur das Geld bezahlt am Ende die Angestellten. Ja, nur das Geld bezahlt deine Altersvorsorge. Es geht ja gar nicht darum, zu sagen, wie viele Yachten ich in der Elbe liegen habe, sondern dass ich sage, hab einen vernünftigen Lebensstandard, der nicht schlechter ist als der eines Angestellten. Das ist ja bei vielen Selbstständigen, ist er schlechter als bei Angestellten. Ja?
Ja.
Das ist traurig und das kann nicht sein. Also finde ich gut. Ich habe selber, also dich gerade auch die Story, schaut bitte mal auf edelholz.manufaktur.de. Ich packe das auch alles mal rein. Also ganz tolle Schreibtisch. Auch ich habe einen maßgefertigten Schreibtisch. Nicht von dir, meiner ist schon länger her, aber auch von einem Schreiner. Weil es gibt eigentlich, also für mich finde ich das cool, wenn man das eben nicht von der Stange hat, weil schließlich verbringen wir fast unser ganzes Leben hier dran. Das ist wie so ein Bett. Ja, also. Das ist einfach oder wichtiger als ein Bett. Hier wird das Geld verdient. Ja, das ist hier, das ist meine Umsatzschmiede. Ja, ist mein Schreibtisch. Und ich habe mir den damals, ich weiß gar nicht warum, aber sogar nach Feng Shui-Maßen anfertigen lassen. Vielleicht stimmt es deshalb mit meinem Cashflow.
Nur deswegen.
Nur
Weil soll ich
deswegen.
noch reinschreiben, auch nach Feng Shui-Prinzip
Ja,
gefällt
genau. Und der hat ja damals auch ein paar tausend Euro gekostet. Also,
ja.
aber ich bin sehr dankbar dafür, wie gesagt. Und deswegen kann ich das empfehlen. Schaut euch mal die Produkte an. Also, wie gesagt, der Philipp hat die Ahnung, du hast die Leidenschaft. Und ich finde eben auch eine coole Story dahinter, weil jetzt hast du aus deinen Fehlern gelernt. Ja. Und das hilft hoffentlich auch vielen, eben genau diese Fehler zu vermeiden im Vorfeld. Ne? Wie gesagt, was du falsch gemacht hast. Aber vielleicht war es am Ende ja dann doch wie so ein billiger Instagram-Spruch, dass es doch für was gut war.
Ja, also es ist, am Ende ist eine Riesenchance halt. Also dieses Thema Insolvenz, also viele wirklich, so, es ist total lustig, wie viele Angestellte sagen, also jetzt gehst du auch zurück in den Angestelltenverhältnis. Für mich war das so, ich habe tatsächlich kurz, also fast gar nicht dran gedacht. Also wir haben das wirklich ein paar Leute gesagt, so ja, was machst du jetzt? Vielleicht doch besser jetzt in Angestelltenverhältnis? Ich so, nee, ich habe jetzt so viel Wissen aufgebaut in den letzten Jahren. Ich habe jetzt die Chance, die besten Sachen mitzunehmen. Es wäre eigentlich komplett bescheuert, jetzt aufzuhören. Also,
Gerade
ja.
jetzt hast du es ja
Deswegen,
gelernt,
ja,
ja?
das hat, also was hätte ich jetzt überhaupt gemacht? Hätte ich jetzt irgendwas Ingenieurstechnisches gemacht? Hätte ich jetzt irgendwas im E-Commerce gemacht? Beim
Schreiner.
Daniel habe ich angefangen, keine
Ja,
Ahnung.
beim Daniel oder als Schreiner, ja.
Ja. Aber also was hätte ich gemacht? Deswegen, also das Wissen ist halt da. Warum sollte man es jetzt nicht nutzen, wenn man halt nochmal die Chance hat? Also deswegen
Fällt
so
mir,
da
ja, fällt mir das
aufzuhören.
Sprichwort ein, niemand ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen, ja. Das hättest du dann machen können, also so, du machst Schulungen als Fuck-up-Story. Nein, okay. Willst du noch irgendwas hinzufügen? Weil, wie gesagt, danke für den Hinweis, dass du auch nochmal gesagt hast, dass das für dich die Option gar nicht gab. Für mich gäbe es auch nicht. Also, wenn ich an die Wand fahren würde, ich wusste, ich könnte gar nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis arbeiten. Ich könnte, wenn du einmal auch kreativ tätig warst und dich da entfalten konntest, ich könnte mich gar nicht mehr irgendwie unterordnen. Das geht gar nicht. Ja.
Ja,
Ja, ist auch eine schöne Geschichte. Deswegen lohnt es sich auch darum zu kämpfen und du hast es geschafft. Du hast, wie gesagt, dich wieder hochgearbeitet. Es läuft sehr gut an. Du hast ein tolles Produkt und du hast daraus gelernt, wie gesagt, und die Fallen abgestellt. Deswegen hätte ich gesagt, wenn du nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest, erzähl doch mal, was Edelholz auszeichnet. Also, dass man mal sagt, okay, was ist die Besonderheit von Edelholz? Was ist die Besonderheit von deinen Schreibtischen?
also tatsächlich trifft es auch auf Jungholz mit den Speisekarten zu. Habe ich nämlich letztens auch ein Video gemacht über die Werte. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Jungholz und Edelholz? Und es gibt keinen Unterschied außer die Zielgruppe. Also die Werte sind halt quasi tolles Design, einzigartiges Design. Also alles,
Das
was
stimmt.
wir anbieten, das gibt es halt einfach so nicht auf dem Markt. Also es ist immer was Besonderes. Wenn du dir das kaufst und jemand kommt in dein Restaurant oder Büro rein, der sagt, wow, was ist das denn? Krasses. Würde ich sagen, das zeichnet die Marke aus. Dann, was ich schon gesagt habe, persönliche Beratung. Wo hast du das? Bitte schön, dass du mit einem Gründer sozusagen sogar oder mit einem Geschäftsführer Beratung hast. Also aktuell ist es noch so, keine Ahnung, wie es in ein, zwei Jahren ist, aber sehr, sehr persönliche Beratung, weil ich liebe das auch. Für mich ist das total interessant, mit den Leuten zu telefonieren, weil ich Zielgruppenverständnis habe. Ich kriege dadurch mein Marketing anpassen kann, dadurch mehr Tische verkaufe. Also es ist einfach so eine Schleife, die man sich dreht. Und dass ich das halt auch anbieten kann in dieser Preisgruppe, das ist halt toll. Also diese Beratung, würde ich sagen, zeichnet es aus und halt einfach, ja, ein Premium-Service halt. Also, dass quasi man gehört wird als Kunde und nicht irgendwo, keine Ahnung, ein Riesenkonzern, wo man eh keine Antwort kriegt, schreibt oder anruft. Ja, das
Ja.
ist das Persönliche.
Okay. Ja, und das finde ich auch gut. Also wie gesagt, gerade eben bei solchen Sachen, die du in der täglichen Benutzung hast. Also ich stehe natürlich eh schon auf Individualität, also dass das nicht einer optisch auch an meine Sachen anpasst. Ja, also das sagt, dass es sich optisch schön einfügt oder dass es ein Blickfang wird, sondern dass es ja auch von vom Benutzen her sich dem anpasst. Ne? Also auch das eruierst du ja mit dem Kunden. Also du denkst ja an viele Sachen gar nicht, die du, da hast du die Erfahrung oder die für mich betreffen könnten. Ja, deswegen ist ja wie beim Haus, sagen die Leute ja auch, das erste Haus ist nur zur Übung, zur Probe. Das zweite ist dann praktisch, baust du so, wie du es wirklich brauchst. Ne? Und deswegen kann ich auch empfehlen, gerade beim Schreibtisch, man kann es ja auch noch steuerlich geltend machen, ne? Da
Ja.
nicht an der falschen Stelle zu sparen, sondern wie gesagt, dass das sich gerne an dich zu wenden. Schaut euch wirklich das mal an. Also wie gesagt, Edelholz.Manufaktur, nee, Minus-Manufaktur, ne?
Minusmanufaktur, ja. Aber
Edelholz
ja, bei
Minus.
Google wird es, also wenn man Edelholz-Schreibtisch theoretisch oder Edelholz-Design-Schreibtisch, Edelholz-Manufaktur, da müsste eigentlich irgendeine Anzeige kommen, da kann man einfach
Genau,
drauf.
ja, dann kommt auf jeden Fall drauf. Oder klickt drunter, weil dann die Anzeige kostet dem Philipp wieder Geld. Ich, genau, bei Leuten, die ich mag, gehe ich immer nach unten und klicke dann den normalen Link, der nicht über
Stimmt,
Google
ja.
bezahlt wird. Ja.
Ja.
Möchtest du am Abschluss noch irgendwas sagen? Also vielen, vielen Dank nochmal für deine tolle, inspirierende Geschichte. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es so weitergeht. Ich sehe auch, wie gesagt, jetzt keine Probleme, weil du halt, oder zumindest das, was ich jetzt so aus der Ferne sagen kann, weil man merkt, du hast draus gelernt und du bist mit der Leidenschaft dabei. Also das heißt, du hast einmal eben diese Leidenschaft plus eben jetzt aber auch das System. Das ist ja richtig, ne? Dass diese nur in dieser Kombination funktioniert, also sowohl im unternehmerischen als auch im Finanzbereich. Und deswegen, ja, wünsche ich dir, dass du natürlich nicht nur Erfüllung, sondern auch das Geld und so weiter, dass es zu dir strömt und dass es einfach so weitergeht, wie es jetzt anläuft. Aber Schlusswort gehört dir. Möchtest du noch irgendwas sagen über Philipp?
Nichts Konkretes. Ich glaube so, weil du gerade nochmal sagst, das Geld strömt zu dir. Also für mich stand halt nie Geld im Vordergrund. Ich glaube, das ist auch wichtig, obwohl du hast ja Finanzen-Podcast. Aber eigentlich das Geld sollte nie im Vordergrund stehen, sondern dass man halt am Ende irgendwie Spaß an den Sachen hat, die man macht. Weil dann denke ich, dass es halt zumindest automatisch passieren sollte, halt, dass es dann irgendwie so eine Art Zeichen davon ist. Ich meine, du magst halt auch das, was du machst. Vielleicht steht auch nicht Geld an erster Stelle, sondern halt einfach, dass du Leuten helfen willst, irgendwie unabhängiger zu sein, das Leben zu
Ja, jetzt
leben.
muss ich doch mal was sagen, weil ich wollte eigentlich nichts mehr sagen. Also ich bin voll bei dir. Gleichzeitig ist also beides. Also bei uns steht immer als erstes Spaß. Es muss mir Freude machen.
Ja.
So, und jetzt der wichtige Punkt. Es muss aber auch Geld bringen.
Na
Weil
klar.
wir können nur die Welt verändern, auch wenn wir rentabel sind. Ne? Also Beispiel, Mutter Teresa wäre nichts, wenn die keine Sponsoren gehabt hätte. Bloß als Beispiel. Also das heißt,
Genau.
deswegen triggert mich das immer, wenn einer sagt, naja, erstmal Spaß an erster Stelle. Klar. Nur gleichzeitig muss es Geld bringen. Also Geld muss gleich auf sein, weil nur das am Ende die Rechnungen bezahlt. Nur das sorgt dafür, dass du innovativ sein kannst, neue Maschinen anschaffen kannst, keine Ahnung, dir tolle Kampagnen einfallen lassen kannst. Alles das,
Ganz
was auch dem
genau.
Kunden letztendlich wieder zugutekommt. Ne?
Ja.
Genau, das muss beides muss sein, weil manche gerade so kreative Leute, weil nur Passion selber gibt es genug Beispiele, die nicht zu Geld führen. Also nur weil Leute sagen, ja, wenn es Spaß macht, wenn ich gut bin, kommt automatisch das Geld. Das stimmt leider nicht. Das ist
Ach
eine
so,
falsche
ja,
Annahme.
okay. Dann, ja, also das ja, klar, wenn du halt als Unternehmer dann natürlich die Zahlen siehst, dann muss es halt passen, ja. Und aber ich merke es jetzt gerade, okay, die Neuausrichtung ist gut angelaufen, so, die Zahlen passen und man kann dadurch halt, man hat einfach mehr, auch mehr, man als gerade als kreative Person ist man dann auch kreativ freier, wenn man merkt, okay, es läuft gut. Ist halt anders, als wenn es quasi gerade nicht gut läuft, sondern dann kann man schwer kreativ sein.
Oder gar nicht, weil genau, weil du
Oder gar nicht.
aus der Not werden nicht
Ja.
immer die besten Ideen geboren oder so. Ja, jetzt habe ich doch wieder was
Ja.
gequatscht, weil ich wollte dir das letzte Wort geben, aber das fand ich, danke, das war ja nochmal sehr, sehr wertvoll, weil wenn du natürlich unter Druck gerätst, bist du nicht mehr so kreativ, ja, wie es
Nee.
sein könnte. Ja,
Nee.
stark. Ja, starke Botschaft
Genau.
nochmal. Genau.
Ja, aber danke, dass ich hier sein konnte. Hat Spaß gemacht, dass wir uns auch quasi mal so kennengelernt haben.
Ja, Dito, und danke für deine offenen Worte, ne? Und wie gesagt, nochmal alles Gute und ein danke auch an alle, die bisher durchgehalten haben. Wir haben ja jetzt doch schon wieder eine Stunde auch schon wieder fast gequatscht, ja. Aber es ist eine tolle Geschichte. Also deswegen ganz, ganz liebe Grüße nach Dresden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Philipp, und nochmal die besten Wünsche.
Ja, danke dir.